sagt er, Sie sind eine tickende Zeitbombe. Ordnen Sie lieber Ihre Unterlagen. Und ich war, glaube ich, 28 oder so. Und mittlerweile, ich zeige das alles. Also ich verstecke gar nichts mehr. Ich kann dazu stehen, aber das war nicht immer so.
Ein Mensch in einem weißen Kittel, ja, wir sind ja sehr obrigkeitshörig und glauben dann ja auch, wenn jemand das sagt als Experte, dass das dann ja auch so ist, dass uns jemand sagt, sie werden sterben.
Das ist ja gar nicht so. Das kann man auch nachlesen, was man im Gegenteil da alles zu sich nimmt an Schadstoffen, an Angsthormonen. Wir wissen das ja, was da alles drin ist. Wie wollen die Leute dann gesund werden? Das ist schwierig. Ich sehe ja nur dann immer das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass die Männer oft gar nicht mehr mit ihren eigenen Frauen schlafen können. Und dann sagt die Hebamme zu dem Arzt, lassen Sie die Frau machen. Die weiß, was sie tut. Immer wieder hingucken, was ist da in mir? Weil die Sucht ist ja nicht das Problem. Also da steckt ja was dahinter. Warum bin ich süchtig geworden? Weil da was anderes ist im Hintergrund, was ich dumpf machen möchte, womit ich nicht klarkomme. Das ist ja ein riesen Tabuthema, aber da ist ja eine Not ganz oft dahinter.
Und ich finde das total krass, wie fatal das ist, dass wir einfach Dinge glauben, ohne sie zu hinterfragen.
Brot und Spiele, ne? Also lenkt die Leute ab und dann, wenn sie nicht mehr denken, sind wir fleißige Arbeitsbienchen, ne? Wenn wir nur Tabletten geben, ist das symptomatische Linderungsbehandlung. Wir wollen ja aber eine ursächliche Heilbehandlung. Und das kriegen wir zum Beispiel ganz toll über Ernährung schon mal hin. Und da geht es nicht um eine Gehirnwäsche, um Mindset oder irgend so ein Kram, sondern da geht es um eine tiefe Verbundenheit, um wieder bei sich anzukommen.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Vegan Erfolgreich Glücklich. Ich freue mich, dass du hier bist und ich habe heute wieder einen wirklich, wirklich sehr, sehr spannenden Gast und meinen persönlichen Herzensmenschen hier bei uns im Podcast. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und ganzheitlicher Gesundheitscoach, Gründerin des Healing Circles und Feuerlauftrainerin. Als ehemalige Bankkauffrau war sie im Jahr 2000 mit einer ererbten Knochenkrankheit schulmedizinisch austherapiert. Um sich selbst zu heilen, ließ sie ihre Bankerkarriere hinter sich und trat dann eine komplett neue Reise als begeisterte Gesundheitsforscherin an und hilft heute Menschen international auf ihrem Weg zu einem besseren und gesünderen Leben. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast Tanja Dresen.
Dankeschön, Steffi.
Tanja, ich freue mich.
Wunderbar gesagt.
Ja, ich freue mich so, dass du da bist. Es ist so schön, dass es geklappt hat. Jetzt ist es ja so, dass wir uns ja nun wirklich ganz, ganz viel austauschen. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns das doch einfach mal im Podcast machen, weil du hast so viel zu erzählen und so viel zu geben. Und ich finde es einfach so schön, dass du jetzt hier bist, weil das ja wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte ist. Du bist ja heute berufen dazu, das zu leben, was du richtig gut kannst, nämlich heilen. Und das hast du an dir selbst bewiesen, weil, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du warst schulmedizinisch austherapiert und hattest ja schon eine Diagnose bekommen, dass du deine Unterlagen sortieren sollst. Und jetzt bist du aber immer noch hier und hilfst einfach Menschen, egal wo sie sind auf der Welt. Und ja, kannst ihnen einfach helfen zu einem heilen, gesunden Leben. Und das ist einfach was ganz, ganz Fantastisches und ein großartiges Geschenk. Und deswegen freue ich mich total, dass du hier bist. Und nimm doch uns einfach nochmal mit, wie fing denn das damals bei dir an? Du warst ja halt eben nicht immer Heilerin. Wie das gekommen ist, habe ich gerade so ein bisschen erklärt. Aber du hattest ja damals einen ganz konventionellen Lifestyle eigentlich. Und ich bin ja selber auch bei einer Versicherung gestartet, 20 Jahre Konzern und immer schön im Kostümchen, so ungefähr. Und du ja nun auch. Und deswegen nimm uns doch einfach mal mit, was es für ein krasser Break war und wie überhaupt deine ganze Story war.
Ja, also gehen wir mal zurück in das Jahr 1971, da bin ich nämlich geboren worden und meine Eltern, die haben sich immer viele Kinder gewünscht und nun hatte mein Vater aber schon eine Knochenerkrankung und es ist immer so 50-50, ob sich das weiter vererbt oder nicht. Und unglücklicherweise, sage ich jetzt mal so, am Ende war es ja für mich eine riesige Chance in dieser Inkarnation, habe ich eben diese Erkrankung geerbt und das kann man sich so vorstellen, das sind am Anfang wie so ganz kleine Erbsen, so Knochen. Ich habe die dann irgendwann entdeckt, da war ich vielleicht so 2, 3, ne, habe dann gemerkt, so irgendwas ist da an mir und die wuchsen und wuchsen und wuchsen und irgendwann waren das halt so Knochentumore, die teilweise wie so ein Blumenkohl so groß waren, an den Beinen, am Rücken und das war nicht schön und jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, was das auch mit einem Kind macht, ne, so anders zu sein. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, ich habe tolle Eltern. Mein Vater lebt leider nicht mehr, aber ich bin ganz liebevoll aufgewachsen und ich habe auch eine schöne Kindheit gehabt und auch trotz dieser Erkrankung. Also ich habe irgendwie so ein Glücksgen auch bekommen, glaube ich. Also nicht nur so einen genetischen Defekt, sondern irgendwas war immer bei mir drin, so ein Bewusstsein, dass da etwas ist, was mich beschützt, was mich behütet. Und ich habe als Kind eben schon so die Aura gesehen um die Pflanzen, um die Bäume. Ich habe mit Blumen gesprochen. Also für mich war das völlig normal. Und ich weiß, ich war völlig erstaunt, als ich dann mitbekommen habe, dass andere das nicht machen. Und deswegen, ich hatte auch wirklich in meinem Leben schon viele gute Freunde. Und gleichzeitig mag ich auch gerne so ganz mit mir sein, ganz allein unterwegs sein in der Natur. Die Natur ist für mich immer schon die beste Heilerin gewesen. Und so habe ich dann damals auch wirklich viel so mit den Pflanzen Verbindungen schon gehabt. Ja, von, also ich nenne das jetzt einfach mal so von oben irgendwie. Ich habe was gehört und das war für mich einfach eine Verbindung in eine andere Welt. Also das waren nicht meine Gedanken so, das kam nicht von mir. Ich wusste einfach, geh diesen Weg, mach dies, mach jenes und alles wird gut. Also so eine tiefe Zuversicht, so ein Urvertrauen, das habe ich. Das ist schon mal gut, auch wenn man dann vielleicht als Kind mal gemobbt wird oder nicht so aussieht wie andere. Und natürlich in der Pubertät, es geht ja ganz viel um Aussehen, um Schönheit. Und ich hatte das alles nicht. Also mein Körper sieht anders aus als der Körper von anderen Menschen. Und ich hatte sehr viel, also ich hatte Operationen, ich habe Narben am Körper. Und mittlerweile, ich zeige das alles. Also ich verstecke gar nichts mehr. Ich kann dazu stehen, aber das war nicht immer so. Und ja, das ist einfach ein Weg auch, der etwas mit einem macht. Und gleichzeitig ein großer Schatz im Leben, weil dadurch kann ich jetzt den Menschen einfach auch ein Stück weit dabei weiterhelfen, wirklich in ihr absolutes Selbstvertrauen zu kommen und die Liebe in sich zu finden und bei sich zu bleiben und sich ein Stück weit auch unabhängig zu machen von der Meinung anderer Menschen, so schwer das auch manchmal vielleicht fällt. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Naja, also aber letztendlich habe ich eine ganz normale Schullaufbahn gehabt und habe eine Ausbildung gemacht dann als Bankkauffrau tatsächlich. Damals war das so, ich habe mich als alles Mögliche beworben. Es war eine Zeit, wo ganz wenig Ausbildungsplätze zur Verfügung standen. Und ich habe dann zufällig die Ausbildung bei der Volksbank angefangen. In Hamburg-Bergedorf damals. Und das war auch total schön. Also ich habe meine Arbeit geliebt. Ich hatte tolle Kollegen. Ich hatte tolle Kunden. Ich habe das, was ich getan habe, gerne gemacht. Ich bin dann nachher in der Vermögensberatung gewesen. Dann nach meiner ersten Schwangerschaft in der Firmenkundenbetreuung. Und auch da hat es mir noch wirklich alles viel Freude gemacht. Ich war dann auch, so wie du am Anfang sagtest, so busy, ne, so mit Kostümchen, langen Fingernägeln lackiert und immer schick. Also wirklich, ich weiß noch, mein Ex-Mann hat gesagt, Miss Douglas, ne? Also das kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen bei dem, was ich heute so mache. Aber das war, also für mich war das immer ganz wichtig, immer toll geschminkt und super frisiert und High Heels und also ich sah auch ganz gut aus, muss ich sagen, trotz dieser Erkrankung. Ich habe immer das Beste aus mir rausgeholt und dann ja kamen so ein paar Sachen, Trennung von meinem Ex-Mann damals und dann diese, also ich war dann alleinerziehend. Musste irgendwie zusehen, wie ich das mit dem Haus und den Finanzen auf die Reihe kriege. Und dann Kontrolluntersuchung mit meinen Knochen. Das sind ja Tumore, ne? Und dann sitzt mir da ein Arzt gegenüber. Also ich weiß das wirklich noch wie heute. So dieses grelle Licht und dann so ein riesen Schreibtisch und dieser Arzt. Und ich war dann vorher in dieser Röhre gewesen, sowieso schon fix und fertig. Musste dann davor ja auch noch sowas trinken, damit das alles sichtbar wird, ne, was man da sehen kann. Also es ging mir auch sowieso schon nicht gut. Und dann sitze ich da wie so ein Häufchen Elend schon und denke so, na, der guckte schon so ernst. Und dann sagt er mir, dann guckt er immer meine ganzen Bilder an. Also damals war das ja noch, sah das alles anders aus. Bildschirme und so gab es nicht. Und dann guckt er immer so und dann sagt er so zu mir, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Also ganz ehrlich, Sie sind, und dann guckt er dann auch mal so, ne, sagt er, Sie sind eine tickende Zeitbombe. Ordnen Sie lieber Ihre Unterlagen. Und ich war, glaube ich, 28 oder so. Ich werde jetzt im März 54. Und das war schon, das war ein Schock. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich da nach Hause gekommen bin. Ich war wirklich, ich habe gedacht, mein Niklas, das war mein Sohn, oder ist mein Sohn, und der war damals 2 oder so, ne? Und ich denke, also wie soll ich das denn jetzt, wie soll denn das jetzt werden? Und ich habe das auch gar nicht so kommuniziert. Also ich weiß, dass ich meinen Eltern das, ich habe mit meinem Vater da zwar viel drüber gesprochen, ich hatte große Ängste, aber ich habe das jetzt nicht so nach außen getragen und habe dann irgendwie nach dem ersten Schock und nach Angstzuständen und schlaflosen Nächten und einem sehr, sehr langen Gespräch mit meinem Arzt tatsächlich, also mit einem Orthopäden, der auch gleichzeitig aber auch der Freund noch von meinem Vater war. Die haben auch, mein Vater hatte ein Sanitätshaus, die haben eben auch zusammengearbeitet, habe ich dann gedacht, nee, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen. Und der, und das fand ich ganz toll, der hat zu mir gesagt, Tanja, du machst jetzt nicht hier andauernd so eine Szintigraphie, du machst dich ja kirre und konzentrier dich mal jetzt einfach auf deine Gesundheit und nicht darauf, dass da irgendwas jetzt entarten könnte. Und dann habe ich, wie das so ist, es gibt ja keine Zufälle, ein Buch entdeckt. Und das war damals, das gibt's auch noch, von Dr. Joseph Murphy, Kraftzentrale Unterbewusstsein. Ich habe das auch noch. Und dann habe ich das gelesen und da ging das eigentlich los. Ich war ja noch in der Bank, dass ich gemerkt habe, oh, wir können mit Hilfe unseres Unterbewusstseins und unseren Gedanken und wie wir etwas sehen, können wir uns beeinflussen. Und das war eigentlich so mein erster Weg nochmal in eine Welt zurück, die ich eigentlich schon kannte als Kind, die mir aber auch genommen wurde. Na, wir kennen das ja alle. Also ich meine, ich habe das neulich meinem Sohn erzählt, dem jüngeren Cedric. Ich war Gymnasium, ich hatte eine 5 in Mathe, dann irgendwann auch noch in Latein und so. Ich war fix und fertig. Ne? Also es hieß immer, du kannst nicht rechnen, malen kannst du auch nicht, dies kannst du nicht. Und irgendwann später habe ich das alles super gekonnt. Ne? Aber es wird einem ja so viel eingeredet und wir werden ja so domestiziert durch dieses System. Und ich habe dann vieles geglaubt. Und für mich, also im Rückblick bin ich weggekommen von meinem Weg, auf dem ich so verbunden war früher schon und der mir so viel Kraft gegeben hat. Also ich sag jetzt immer zu meinen Teilnehmern vom Healing Circle auch, wir müssen back to the roots. Wir müssen raus aus dieser ganzen Ablenkung. Fernseher aus, Serien weg. Also, ne, gern mal zum Abschalten, wer mag, so. Aber back to the roots. Entschleunigung. ne? So mein Lieblingswort mittlerweile. Und wirklich mal wieder bei sich selber ankommen. Und wir haben dieses Unbewusste. Du kennst das ja, du kennst meine Arbeit. Ich bin ja dann auch später, also ich habe den Bankjob dann ja gekündigt, ne, und auf die Suche gegangen nach Heilung und bin dann Gesundheitsberaterin geworden, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Aromatherapie habe ich ganz viel gelernt und gemacht, Massage und aber auch Hypnotherapie war ein ganz wichtiger Teil. Am Milton Erickson Institut in Hamburg habe ich viele Jahre auch immer weiter Fortbildungen gemacht. Und das ist eben dieses Unterbewusstsein. Ne? Das ist wie auf dem Meeresspiegel, wenn man sich so einen Eisberg vorstellt. Hier oben hast du dein Bewusstsein. So, das ist das, worüber wir reden, unser denkender Verstand und so. Und hier unten, da wo die Titanic eigentlich gegen gerast ist, ja, das ist eigentlich, das ist alles, was wir erlebt haben, was wir auch mitbringen. Aus der Epigenetik ist das ja bewiesen, unsere Ahnenreihe, ne? Wir bringen ja die Traumata unserer Vorfahren auch mit. Das ist da drin. Alles, was dir mal gesagt wurde, was dir vielleicht angetan wurde. Glaubenssätze, was ist denn das? Das sind Sätze, die du glaubst. Warum glaubst du sie? Weil dir das irgendjemand mal beigebracht hat, dass du sie zu glauben hast. Oder du hast Sachen immer wieder gehört. Gerade gestern Abend noch so ein tolles Gespräch gehabt mit einem Klienten. Innerhalb von einer Viertelstunde konnte ich da was drehen. War nur ein privates Gespräch eigentlich, ne? Ging um den Feuerlauf, um die Buchung für den Feuerlauf. Aber was ist denn sein Satz? Sag ich, ja, und dann in der kurzen Zeit konnte ich das drehen, nur durch ein Gespräch, weil wir müssen die Sachen nicht glauben mehr, die wir irgendwann mal vielleicht 30, 40, 50 Jahre geglaubt haben. Das gibt so einfache Möglichkeiten, das wieder zu wandeln. Und dann merkst du richtig bei den Leuten, wie die auf einmal sagen so, oh, ja, stimmt. Da gibt's noch andere Möglichkeiten. Und für so eine andere Möglichkeit habe ich mich damals auch entschieden. Und ich sag jetzt nicht, dass das alles leicht war. Ich hatte dann auch noch eine sehr spirituelle Erfahrung, die ich hier jetzt so nicht teile, weil das ist für mich auch sehr privat, aber du kennst das. Und ja, was mir einfach gezeigt hat in dem Moment, es gibt viel, viel mehr, als ich jemals wahrgenommen habe zwischen Himmel und Erde. Und das war keine Einbildung, sondern ich habe das wirklich erlebt und gefühlt. Und dann war bei mir innerlich auf einmal alles safe. Aus einer kompletten Angst und Panik, durch dieses Erlebnis, was ich da hatte, wo ich einfach eine wirklich andere heilende Energie wahrgenommen habe, da wusste ich, okay, ich bin gar nicht allein und ich weiß, ich schaffe das jetzt. Ich schaffe das. Ich gehe jetzt meinen Weg und ich mache das jetzt ganz anders, als die mir die ganze Zeit gesagt haben. Wahrscheinlich war das der erste Moment, wo ich zum Revoluzer wurde. Und das habe ich neulich mal so geschrieben irgendwo, ich glaube bei Insta oder so, ne, von der Bankerin zum Freigeist, zur Revoluzerin, weil das ist jetzt auch so, ich sehe das so als meine Hauptaufgabe, die Menschen dazu zu inspirieren wieder oder ihnen Mut zu machen. Ich sehe mich als Mutmacherin wieder, selber zu denken, ja, die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben. Und bei mir läuft auch nicht immer alles richtig. Und trotzdem hinterfrage ich mich ständig immer wieder und gucke, was kann ich jetzt noch besser machen?
Ja. Tanja, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin. Also es ist einfach der Wahnsinn. Es ist halt genau, wie du sagst, wir können halt so viel selber lenken und steuern, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Und ich würde da ganz gern nochmal in diesen Shift rein, diese Situation, da diesen Schock zu bekommen, dass dir jemand sagt, ein Mensch in einem weißen Kittel, ja, wir sind ja sehr obrigkeitshörig und glauben dann ja auch, wenn jemand das sagt als Experte, dass das dann ja auch so ist, dass uns jemand sagt, sie werden sterben, ja, und gleichzeitig dann aber diese Haltung zu haben, ich sortiere mich jetzt erstmal selber und überlege mal, ob ich das glauben möchte und diese Kraft auch natürlich daraus zu ziehen, zu sagen, ich lasse das jetzt alles hinter mir und wenn ich jetzt eh sterbe, dann kann ich mich auch auf den Weg machen, vielleicht doch eine Heilung zu finden. Und dann diese Kraft aufzubringen, loszugehen, selber zu recherchieren, selber Bücher in die Hand zu nehmen, sich auf alternative Wege zu begeben. Das, wer macht denn das? Das machen ja die wenigsten. Und ich finde das total krass, ehrlicherweise, immer wieder, wie fatal das ist, dass wir einfach Dinge glauben, ohne sie zu hinterfragen. Und da bist du natürlich ein riesengroßes Vorbild für ganz, ganz viele Menschen, die sich selber auf die Suche machen nach ihrer persönlichen Wahrheit, ihrer persönlichen Heilungswahrheit. Denn die ist ja nun mal nicht einfach nur das, was in irgendwelchen Medizinbüchern oder in irgendwelchen Studiengängen beigebracht wird, sondern es gibt ja halt eben noch viel, viel mehr. Und das ist ja ein ganz krasser Beweis, ne? Du hast ja dann damals auch deine Ernährung sehr stark verändert. Das war ja auch ein Schritt in die richtige Richtung für dich. Was hast du da gemacht? Was hast du neben dem, ich denke anders, aber was hast du aktiv gemacht in diesem Moment? Also kannst du uns da noch mit reinnehmen? Also wie hast du das praktiziert? Vielleicht so ein paar Sachen aus dem Alltag, die du einfach krass verändert hast.
Ja, also erstmal, da waren jetzt ja auch nochmal viele Impulse von dir drin. Ich kenne diese Obrigkeitshörigkeit auch und gleichzeitig, mein jüngerer Sohn hat neulich zu mir gesagt, er hat so in Erinnerung, ich wäre so super skeptisch immer allen Ärzten gegenüber gewesen und so. Und das stimmt so nicht. Also es gibt sehr gute Ärzte und ich habe auch Ärzte in meinem Freundesbekanntenkreis und ich habe auch Ärzte als Klienten. Und ich weiß, dass viele sich sehr viel Gedanken machen. Und eine Ärztin, die ich kürzlich kennenlernte, die meinte auch so, ja, das sind ja schon richtig, das sind ja mittlerweile, gibt es so viele Arzthasser. So, ne? Natürlich gibt es immer schwarze Schafe dazwischen und ich sag mal, die letzten paar Jahre haben vielleicht auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass alle im tiefsten Vertrauen sind, aber grundsätzlich bin ich froh, wenn ich mir ein Bein breche, dass es da einen Arzt gibt, der mir hilft und ich würde natürlich im Notfall, wenn irgendwas ist, auch immer zum Arzt gehen und es war auch nicht so, dass ich niemandem vertraut habe. Der Arzt meines Vertrauens war ja auch Arzt. Es war halt nicht der mir das gesagt hat, der da in der Radiologie saß, sondern es war mein Orthopäde. Ne? So. Und mit dem habe ich lange noch einen guten Kontakt gehabt. Aber tatsächlich ist es so, den hatte ich dann auch gefragt, Mensch, was kann ich denn machen und so. Und so wie wir ja auch spezialisiert sind auf bestimmte Gebiete, sind die das auch. Ja. Und da ist manchmal gar nicht so viel, weil die auch in ihrer Ausbildung nur bestimmte Sachen lernen. Ernährung war bei meiner Erkrankung nie ein Thema. Nie. Und es ist so, dass ich auch in so Selbsthilfegruppen gegangen bin. Damals gab es ja noch kein Internet. Also es ging so langsam los. Ich war mit einer der ersten, die ein Internet, also so E-Mail-Adresse und Internet hatte. Ich bin drin und so, ne? Diese Geschichten damals noch 1999, 2000 oder was. Ne? Ich war dabei. Und weil ich war auf der Suche, ich bin eine Forscherin, habe gedacht, wie geil ist das denn? Ich muss nicht mehr in irgendwelche Bücher rein und so und ich finde da jetzt alles. Ich fand das super und ich habe mich dann erkundigt und ich kann dir sagen, in diesen ganzen Selbsthilfegruppen, da ist auch, also Ernährung ganz oft, wenn ich da mal was gesagt habe, ne, wie wäre das denn vielleicht mal tiereiweißfrei, also zumindest vielleicht mal vegetarisch und also, dass man einfach mal guckt, wie kriege ich das denn jetzt mal hin? Was macht das mit mir? Einfach mal ausprobieren, ne? Im Gegenteil. Da war ja damals, das ist ja auch schon lange her, immer noch so diese alten Mythen, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und Milch macht müde Männer munter und so weiter. Und auch nicht nur Männer, sondern ist auch für Frauen wichtig wegen Osteoporose und all so ein Schwachsinn, ne? Und es ist ja heute noch unterwegs. Also was habe ich gemacht? Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt auch nicht so besonders kritisch erzogen worden oder so, ne? Also ich glaube, bei aller Liebe, aber meine Eltern haben einfach auch so, haben einfach die Dinge gemacht, die so anstanden.
Ist es die Anbindung, Tanja? Vielleicht die Anbindung?
Also irgendwas in mir ist da, wo ich immer weiß, ich weiß es denn, da stimmt was nicht, ne? Da stimmt was nicht. Wie man manchmal auch spürt, wenn du jemandem gegenüber sitzt, der erzählt dir einen vom Pferd und du in dir geht alles hoch und du weißt, der sagt nicht die Wahrheit oder, ne? Oder manchmal ist es auch sehr heilsam in der Therapie, weil du einfach merkst, das ist nicht böse gemeint, weder vom Klienten noch von sonst wem, aber man macht sich ja auch gerne selber mal was vor, ne? Dann erzählen die. Und ich, also da ist sowas, wo ich merke so, Moment, da ist noch was anderes, so ein Impuls. Und ich spreche das einfach aus. Das habe ich auch nicht immer gemacht, aber ich mache das. Ich mache das mittlerweile in meinem Leben oft, dass ich Dinge, die ich fühle, einfach anspreche. So, und ich glaube, das ist es. Da bei mir war so ein Gefühl von, das kann es doch nicht sein. Die nehmen da Tilidin, ist ein starkes Schmerzmittel, Morphium, sitzen teilweise im Rollstuhl und so. Das kann's doch nicht sein. Es gibt ja auch andere. Ist es denn nur, weil die Krankheit da noch nicht so schlimm ist oder weil die weniger Auswirkungen haben? Also was ist denn das? Was ist denn das? Also vielleicht habe ich das Glück, auch durch meine Ahnen, so ein Forschergeist. Und mein Vater, muss ich sagen, der hat auch nie einen Hehl gemacht, der hat nie ein Drama gemacht aus seiner Erkrankung. Der lief zwar manchmal rum wie so ein Michelin-Männchen, wenn er zum Tennis ging, weil er überall Bandagen hatte, aber der ist immer losgegangen. Der hat Sport gemacht, der hat auch auf seine Art, auf seine Ernährung geachtet, ne? Der war immer positiv. Also wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis und er hat mir auch immer Mut gemacht. Das war ein ganz wichtiger Mensch an meiner Seite, der mir immer gesagt hat, Tanja, du schaffst das und also geh einfach deinen Weg und du kannst auch einen Sack anziehen und du siehst immer noch schön aus, du strahlst aus dem Innen und so dieses, du hast die Sonne im Herzen und geh einfach weiter. Das habe ich von dem, ne? Und ich habe dann mich ausprobiert. Und habe dann bei Dr. Brucker damals, Max Otto Brucker, das war so ein ganz bekannter Vollwertpapst, ne, der viele Bücher geschrieben hat, habe ich auch alle noch, eine Ausbildung gemacht. In Lahnstein bei Koblenz in der Gesellschaft für Gesundheitsberatung, als Gesundheitsberaterin. Also ich habe eigentlich alle meine Ausbildungen nur gemacht, erstmal um mir selber zu helfen. Und da war das eben schon Tiereiweiß, das war auf jeden Fall vegetarisch, vollwertig vegetarisch. Und ja, da bin ich dann auch noch mal in Verbindung gekommen, so mit Pflanzenheilkunde und Kneippschenanwendungen. Und also es war so, das war ganz toll. Und da habe ich also die ersten Sachen auch gehört, was da so im Außen erzählt wird, was überhaupt nicht stimmt. Und wir haben wirklich in dem, ich weiß es noch, wir saßen da teilweise, haben uns so angeguckt, aber das kann man ja gar nicht glauben, dass uns so viel Blödsinn erzählt wurde. Und wir haben das natürlich alle geglaubt, ne? Zum Beispiel das Ding auch mit dem Zucker, wie gefährlich Zucker ist, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass ich komplett zuckerfrei lebe, leider, aber ich habe es auch schon öfter immer wieder versucht und das macht ganz schön was aus. Also da gibt's auch Studien drüber, könnten wir noch 2-3 Stunden mitfüllen, alleine durch diese Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Und der hat eben sehr viel davon gehalten, wenn Menschen kamen mit Allergien, mit Gelenkbeschwerden, aber auch Kinder mit Unruhezuständen, ach, alle möglichen, diese Zivilisationskrankheiten, ja, und die entstehen eben durch diese Fabriknahrung, hat er das immer genannt, also durch die industrielle Nahrung. Und der hat immer gesagt, lass die Nahrung so natürlich wie möglich. Also, und dann gab es eben so eine, die sogenannte Collard-Tabelle, von einem Professor Collard, habe ich auch die Bücher, ne, der ganz klar gesagt hat, was sind frische Lebensmittel, also die sind noch lebendig, und was sind eigentlich Nahrungsmittel, die sind denaturiert, die sind erhitzt, gekocht, also totgekocht ist auch nicht mehr frisch. Kannst du dir 100.000 Mal einen Blumenkohl oder Brokkoli und Kartoffeln und so machen mit einer Soße und so, das natürlich ist das Gemüse. Ja, und es ist auch vegan und alles supi, aber wirklich frisch ist es auch nicht mehr. Also wir brauchen ja was Lebendiges für unsere Zellen. Und ich meine jetzt keine Tiere. Da bin ich ja völlig von weg. So, also ne, wir brauchen einfach frische Nahrung. Und das war so klar. Also ich habe da wirklich gesessen. Die haben das auch, der Brucker hat dann gar nicht mehr gelebt. Dann hat der Dr. Biermanns das übernommen. Und ich habe da gesessen und die haben das so toll erklärt. Also wirklich, wie in der Sendung mit der Maus. Jeder konnte das verstehen, ne? Und dann, ja klar, du musst einfach frische Nahrungsmittel zu dir nehmen. Und nichts, was denaturiert ist. Und jetzt nochmal, weil ich sagte, was die uns alles erzählt haben, mit dem Zucker. Der Bruker damals, der hat Morddrohungen bekommen, ne, in den 50er Jahren, als er angefangen hatte, das publik zu machen. Das wollte keiner. Und das, da siehst du mal, das ist alles eine Sache des Geldes, ne? Follow the money. Ja, und immer ein Geschäft mit der Angst.
Ich habe damals ein Buch gelesen, also ich war ja auch dann irgendwann vegan und dann habe ich aber trotzdem, hast du ja immer so einen kleinen Zweifel, weil ja alle was anderes sagen, dass du denkst, mit dir stimmt was nicht, ne? Dann habe ich damals das Buch gelesen von Dr. Colin T. Campbell, die China Study. Ist jetzt auch umstritten, aber wir wissen ja, dass immer, wenn jemand was sagt, was dem Mainstream nicht gefällt, ist es erstmal umstritten, weil es gibt natürlich eine Gegenmeinung und dann zählt sowas schon als umstritten, also nur mal so ganz am Rande. Und ich habe das Buch gelesen und es hat sich gelesen, das war auch so ein dicker Schinken, wie ein Thriller, weil es eigentlich die ganze Zeit nur um Mord und Korruption und also Morddrohungen oder auch Verschiebung geht, Mafia und ich denke so, interessant, es geht ja eigentlich um Lebensmittel. Und da sind mir auch ganz viele Lichter aufgegangen und es war alles vor allen Dingen auch so logisch. Es ist eigentlich, wenn du so einmal drüber nachdenkst, ist es so logisch, ne? Genauso wenn du sagst, Lebensmittel, lebendig, also es macht ja auch total Sinn, ja? Und das ist halt einfach nur, aber wir machen uns im Alltag einfach überhaupt gar keine Gedanken, weil alle machen das so und dann ist es ja irgendwie wieder richtig, ne? Und es ist genau, was du sagst, durch den Anstieg der Industrialisierung wurde ja einfach die Möglichkeit geschaffen, viel mehr Lebensmittel zu produzieren für die breite Masse, die haltbarer zu machen, sie ja auch irgendwie bequemer zu machen. Und dementsprechend ist natürlich ganz viel verloren gegangen. Und zeitgleich sind die Krankheiten angestiegen. Ja, also absolut. Crazy.
Das sind diese Zivilisationskrankheiten. Und das ist wirklich, also Herzinfarkt, Diabetes, Schlaganfälle, aber auch rheumatologische Erkrankungen, ne? Arthritis, Arthrose. Absolut, Allergien, ne? Diese ganze Bandbreite, das ist so viel. Aber keiner will es natürlich wissen, weil ich habe es auch in meiner Familie erlebt damals. Ich weiß, ich war hoch ambitioniert und kam dann zurück und habe dann ja auch mit meinem zweiten Mann haben wir noch ein Kind bekommen, also zwei mittlerweile erwachsene Söhne. Und ich weiß noch, ich habe alles rausgeschmissen, ne, das Weißmehl, den Zucker und so. Das ist auch nicht so gut angekommen zu Hause. Also vielleicht darf man auch so ein gesundes Mittelmaß finden. Da darf ja jeder mal für sich gucken. Und es geht ja auch immer darum wahrscheinlich, wie krank bin ich. Ne? Also früher war Zucker übrigens apothekenpflichtig. 40 Grammweise, soweit ich weiß, konnte man das nur in der Apotheke kaufen, ganz früher. Ne? Und jetzt ist es ja überall drin. Also
ja, es ist total krass. Und jetzt ist es ja so, dass du heute ja Menschen sehr ganzheitlich hilfst und die im Prinzip genau da abholst, wo du damals mal gestanden hast. Ja, also die Menschen kommen ja zu dir teilweise völlig unbedacht und du hast es ja auch schon angedeutet, wir können über unsere Gedanken sehr viel steuern. Das heißt, du arbeitest ja sehr, sehr ganzheitlich und beziehst es halt eben alles mit ein. Ne? Was sind das so für Menschen, die zu dir kommen, denen du dir hilfst?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie, also es geht um die Seele. Ganz viele Menschen aktuell zum Beispiel brauchen sehr viel Kraft, Energie und, was ich auch sehr spannend finde, es ist gerade ganz doll eine Neuausrichtung. Die kommen mit so Sachen, ich mache jetzt ja auch ganz viel online und jetzt kommen aber auch die Leute, die vorher in Hamburg waren, kommen jetzt hier nach Scharbeutz. Ganz viele, die sagen so, ja, ich spüre irgendwie, da gibt's noch mehr für mich im Leben. Da darf jetzt was verändert werden. Aber ich weiß eigentlich gar nicht was. Also es geht auch so um Neuausrichtung, Neuorientierung, mal gucken, was darf sich noch zurechtruckeln, was darf noch besser werden. Also das sind jetzt keine schwerkranken Menschen, sondern die haben innerlich eher so ein Struggle, ja, und sind nicht ganz glücklich mit sich und wollen sich nochmal neu finden. Und da ist natürlich meine Arbeit perfekt dafür, weil entweder sind die so offen, dass wir auch in die Ahnenlinie gucken können, ne? Dass wir schauen können, aha, was bringst du denn da mit aus deiner Ahnenreihe, ne? Vielleicht auch an Dingen, die gar nicht deine sind, die zurückgegeben werden können. Was bringst du vielleicht mit, wer dafür offen ist, aus alten Inkarnationen, da geht's dann wieder so um Rückführung und so weiter. Aber auch sowas wie einfach klassische Hypnotherapie. ne, die glauben an gar nichts und sagen, ja, Frau Dresen, ich weiß, ich habe das gelesen auf ihrer Homepage, aber das ist nicht meine Arbeit. Nee, okay, ne, wollen wir mal einfach hypnotherapeutisch arbeiten, weil ein Unterbewusstsein hast du doch auch, oder? Mhm, ja, ne, haben wir ja alle. So, und da wollen wir das mal mit ins Boot holen, so, und mit der Kraft des Unbewussten arbeiten. Und das ist natürlich wunderbar, und dann kann man einfach sich selber so ein bisschen umschreiben. Und was ich ganz wichtig finde, dass die Leute wissen, die kommen nicht und ich mache das alles weg. Also ich arbeite auch heilerisch, ich kann ja auch besprechen, so wie meine Urgroßmutter schon früher, Gürtelrosen, Warzen, man kann eigentlich alles besprechen. Dann machst du Sachen weg, aber das ist ja, Bruker hätte damals gesagt, wie mit der Ernährung, ne? Wenn wir nur Tabletten geben, ist das symptomatische Linderungsbehandlung. Wir wollen ja aber eine ursächliche Heilbehandlung. Und das kriegen wir zum Beispiel ganz toll über Ernährung schon mal hin. Eine Sache. Ernährung, Bewegung, Entspannung, ne? So, in die Natur.
Was empfiehlst du dann? Ernährungsmäßig, ganz konkret?
Vegan, tatsächlich. Hatte? Wirklich vegan. Mhm. Ja, also Tiereiweiß. Also ich habe wirklich aus meiner Erfahrung so viele Menschen durften schon ihre Beschwerden loswerden. Und wenn es nur der Heuschnupfen ist, ja, du kriegst nicht immer alles weg. Ich kenne auch Veganer, die auch noch Probleme haben, körperlich. So, und dann geht's weiter. Dann geht's in die Psyche. Dann darfst du mal richtig hingucken. Ne?
Jetzt muss man dazu sagen, bei vegan, also wenn du jetzt den ganzen Tag vegan Pudding isst, dann, oder Pommes, ne?
Also vegan ist ja auch nicht immer nur gesund, ne? Also wir beide haben ja auch manchmal, wenn wir uns treffen, dann trinkt man Prosecco, dann isst man morgens vielleicht, geht man irgendwo frühstücken, dann gibt's noch einen Kaffee, dann gibt's einen Kuchen, ne? Dann geht man irgendwo einen veganen Burger essen oder so. Also es ist nicht immer alles nur gesund. So, und dann, ne, Thema Säure-Basen-Haushalt, da machen wir ja auch ganz viel. Auch bei uns im Team, da bist du dann ja auch mit am Start. Also da können wir so helfen, einfach um das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzustellen. Und das merken die Menschen ja auch sehr früh, ne? Aber ich war ja woanders bei der ursächlichen Heilbehandlung.
Die Seele.
Keine Medikamente, sondern zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. So. Und bei der Seele ist es eben auch, also die Leute kommen und dann macht man nicht einmal eine Heilsession. Ja, kann man machen, mache ich auch. Aber dann wird das nicht nur abgepuffert, sondern meine Intention ist, den Menschen was mit auf den Weg zu geben, dass sie selber dann weiterarbeiten und gucken. Also die kriegen meistens auch noch eine Aufgabe mit. Die kriege ich dann auch so während der Behandlung. Guck doch mal, mach doch mal dies, mach doch mal das. Also ist bei den Feuerläufen genauso. Über die Kohlen laufen ist gar kein Problem. Am Ende des Feuerlaufs. Aber dann gibt's auch Punkte, dass du in die Handlung kommst. Und so ist es in der Therapie auch. Es ist immer auch doch für die Patienten viel schöner, wenn die ein Gefühl haben, ah, das war toll. Oh, ich fühle mich auch schon viel leichter. Und ah, ja, also irgendwie ist bei mir der Knoten geplatzt. Aber jetzt gehe ich auch damit weiter. Und dann findet richtig Veränderung statt. Und das liebe ich und das feiere ich. Weil ich will die Leute hier gar nicht jede Woche auf der Matte liegen haben. Sondern ich möchte, dass die können immer gerne mal wiederkommen. Das machen die auch. Aber im Ende geht's doch darum, dass die in die Heilung gehen. So, dann kommen die irgendwann wieder mit einem neuen Thema. Ah, guck mal, ich habe das und das umgesetzt. Und jetzt, ne, Zwiebelschicht für Zwiebelschicht. Und jetzt bin ich bei dem Punkt. Was machen wir denn jetzt, ne? So, können wir da nochmal hingucken? Ja, können wir. Aber dieses, das meine ich mit, nimm die Gesundheit selbst in die Hand. Also denk mal nach, was nicht alles glauben, was da draußen erzählt wird. Auch mal hinterfragen, ist es wirklich so, dass die Milch super ist bei Osteoporose? Ne? Brauchen alle Fleisch? So, das ist ja, ne, dass man da mal sagt, so, nee, das ist ja gar nicht so. Das kann man auch nachlesen, was man im Gegenteil da alles zu sich nimmt an Schadstoffen, an Angsthormonen, ich möchte jetzt nicht zu unappetitlich werden, aber wir wissen das ja, was da alles drinne ist. Und dann, wie wollen die Leute dann gesund werden? Das ist schwierig.
Ja.
Kann man zumindest schon mal gucken, wie geht's mir, wenn ich das mal, das machen wir ja auch in unseren Challenges immer, mal 3 Wochen weglasse. Spätestens dann merken die das doch.
Ja. Ja, also du kannst sie gerne dann raushauen. Also unsere Leute können das ab. Darum geht's ja auch, um Klarheit und um wahre Worte. Ja, sehr schön. Du hast vorhin nochmal so zwischendurch nochmal das so angedeutet, die Leute laufen über die Kohlen, das ist kein Problem. Du bist ja auch Feuerlauftrainerin. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ich kam ja selber auch in den Genuss und bin zweimal von dir durch das Feuer geführt worden. Und das ist ja schon eine krasse Nummer. Ich erinnere mich daran, das war ja wirklich eine ganze Vorbereitung, also ein ganzer Tag Vorbereitung, damit du dann halt eben barfuß über diese glühenden Kohlen, das ist so ein 3 Meter Glutteppich, laufen kannst, ohne dich zu verbrennen bei 400 Grad.
Ja.
Das finde ich zum Beispiel auch immer wieder erstaunlich, weil wenn ich jetzt mit dem Finger an den Backofen fasse, habe ich eine Brandblase.
Genau.
Und der hat keine 400 Grad, der hat vielleicht 120. Ja,
richtig.
So, und trotzdem laufen wir da aber bei 400 Grad drüber und es passiert gar nichts. Wie kann sowas sein?
Ja, also erstmal ist mir sehr wichtig zu sagen, dass mein Feuerlauf keine Mutprobe ist und auch bitte nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Massenveranstaltungen, wo da irgendwie 100 Leute über gleichzeitig, habe ich erlebt alles, ne, über 5, 6 Glutteppiche geführt werden und dann kühles Moos, stell dir vor, du gehst über kühles Moos. Also das ist ein Tag eine kleine Gehirnwäsche. Die Leute kommen da, weiß ich nicht, zu 50% auch irgendwie heil rüber und so. Also da, wo ich schon war, da haben sich viele die Füße verbrannt. Viele haben sich die Füße verbrannt. Und das ist nicht meins. Also ich arbeite ja schamanisch inspiriert. Der Schamanismus ist für mich eine Arbeit, die mir ganz wichtig geworden ist. Ich war ja jahrelang auch, ich war in Ausbildung, gibt's nicht mehr leider, unseren Verein Schamanisches Netzwerk Europa. Wir haben Kongresse geleitet und das war wirklich ganz wunderbar, die Menschen kennenzulernen, für die das nämlich völlig normal ist. Und warum? Jetzt kommt's. Die sind nämlich in Anbindung. Und da geht es nicht um eine Gehirnwäsche, um Mindset oder irgend so ein Kram, sondern da geht es um eine tiefe Verbundenheit, um wieder bei sich anzukommen, den Raum der Möglichkeiten zu öffnen für das große Ganze, dass es da mehr gibt zwischen Himmel und Erde, dass wir was abgeben können, dass wir verbunden sind mit unseren Ahnen. Und ich habe meinen Feuerlauf auch nochmal komplett verändert. Also es ist ein ganz neues Programm. Und dazu gehört eben auch vorher, und nicht einen Tag vorher, sondern 2, 3, 4 Wochen vorher, noch ein Gespräch, so eine Art Zielcall. Wofür läufst du eigentlich? Weil ich einfach festgestellt habe, auch wenn ich nur immer um die 15 Leute da habe, weil für mehr habe ich gar keine Zeit, bei mir ist richtig Qualität, mich um die zu kümmern. Aber ich spreche vorher mit denen nochmal einzeln und guck wirklich 1:1, wofür willst du loslaufen? Und die kriegen sogar noch eine Nachbetreuung, ja. Also das ist schon mal etwas, wo ich für mich sage, da darf sich dann wirklich was verändern. Und es ist dann eben möglich, wenn du ganz bei dir bist, wir machen ja auch Übungen dazu und wenn du weißt, du gehst da jetzt rüber für dieses Ziel, dann ist es möglich. Du hast es ja erlebt.
Aber was passiert da? Wieso verbrenne ich nicht? Was passiert da im Körper? Wieso kann das sein?
Ich vermute, das ist sowas Ähnliches. Ich kann es dir jetzt nicht 100%ig sagen, aber wie bei einer Geburt zum Beispiel. Das tut ja richtig weh, ja? Wir hatten das hier neulich, das Thema, wie das ist, wenn sich das öffnet, ne? Das Becken und dann da so ein Kindskopf durch eine Öffnung geht, die ja eigentlich gar nicht so groß ist normalerweise, ja, und das ist eine gewaltige Erfahrung und ja, es tut auch weh, aber es ist nicht so schlimm, dass man es nicht aushält, ne, da werden eben Hormone ausgeschüttet und dadurch bist du bist in einem ganz anderen Flow, du merkst das dann gar nicht und so ist das auch, also es passiert ja dann auch nichts.
Ja, wobei ich finde es sehr spannend, weil ich trotzdem ist es ja so, dass auch bei einer Geburt, also klar, die Schmerzen sind vielleicht nicht da, aber es gibt ja trotzdem dann ja auch Verletzungen.
Gibt es. Ich habe auch, also meine erste Geburt, da hatte ich auch Schwierigkeiten und bei der zweiten nicht mehr, weil ich da schon ganz anders rangegangen bin. Interessanterweise hatte ich da auch schon so diesen schamanischen Hintergrund, bin schon hab den Ärzten gar nicht Bescheid. Ich war schon im Krankenhaus, sollte eingeleitet werden die Geburt, und ich hatte so eine CD mit so einem tragbaren, wo man sich so Kopfhörer aufsetzt und so ein CD Teil da. Discman bamselte da an meinem Bademantel rum, und dann habe ich dann mit dem Baby im Bauch meine schamanischen Trommelklänge gehört und habe dann da mich so bewegt und mir vorgestellt, wie das immer tiefer sagt, und ich mach das Unterbewusstsein und habe mir vorgestellt, wie sich das so langsam öffnet, und ich war so ganz mit mir allein. Das war super. Und irgendwann habe ich gedacht so, ich weiß es nur, bin ich rausgewatschelt wie so eine Ente auf diesen Krankenhausgang, und ich so, ich glaube, es geht gleich los. Und dann so, die so, ja, wir machen die Untersuchung. Da war der Muttermund irgendwie 8,5 Zentimeter geöffnet. Also 10 ist, dann geht's los, ne? Also ich habe das eigentlich alles alleine gemacht. Das war so toll. Und ich weiß noch, da war ich also auch schon viel selbstbewusster. Meine Kinder haben 8 Jahre Altersunterschied. Und ich weiß noch, dass dann die Hebamme zu dem Arzt sagte, ja, der Arzt sagt, machen Sie jetzt mal, atmen Sie mal so und so. Und ich hatte aber mir so eine eigene Atemmethode angeeignet. Hatte ich damals auch gefunden im Internet, ne? Und ich war da am Atmen und so. Und dann sagt die Hebamme zu dem Arzt, lassen Sie die Frau machen. Die weiß, was sie tut. Und ich so, ja. Und ich weiter gemacht. Und das war wunderbar. Also ich habe auch die Hebamme gefeiert, weil die hat einfach, die ist für mich eingestanden. Und ja, wie komme ich denn jetzt darauf? Also
es ging ja um dieses, dass wir gesagt haben, dass du beim ersten Mal oder dass man ja auch trotz Bewusstsein, sage ich mal, keine Schmerzen hat, aber halt der Verletzung erleiden kann, übertragen auf den Feuerlauf, dass man aber auch da auch, und so kam dann auf die Geburt, dass du halt diesen, nicht nur den Schmerz nicht hattest, sondern halt eben auch die Verletzung nicht. Und das hast du ja über den Körper, über deine Gedanken gesteuert.
Genau. Und wir machen eben ganz viele Übungen, und es geht ganz oft darum, auch so richtig innerlich so einen Shift zu kriegen vom Bewusstsein, und dass man einfach vielleicht auch am Tag schon mal Sachen macht, die man vorher noch nicht gemacht hat, die so ein bisschen aufregend sind, und der ganze Tag ist wirklich, it's very exciting, ne? So, du bist wirklich in so einem, und dann kommt man so ganz tief mit sich in Verbindung, und also ich weiß schon, wie ich das mache, dass die Leute darüber kommen dann, und dann haben sie natürlich auch alle immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, ich laufe nicht. Ist mir auch schon passiert. So, und ich habe auch schon mal gesagt, jemand darf nicht laufen, weil wenn einer überhaupt nichts mitmacht, dann geht das halt auch nicht. Also es geht schon darum, sich wirklich einzulassen auf den Prozess, und das ist wunderbar. Also wer das ausprobieren möchte, am 1.5. hier in der Nähe ist relativ safe auf Hof Bollbrücke, ganz toller Hof, 20 Minuten von Scharbeutz entfernt, und toller Hof, auch mit Übernachtungsmöglichkeiten, und das ist eine super Möglichkeit, da dann einfach mal für sich ein ganz neues Erlebnis zu erfahren, so was sein kann und dass es eben möglich ist. Und zum Abschluss, zum Feuerlauf kann man einfach nur sagen, woanders ist es ja auch völlig normal. Also in anderen Ländern laufen Kinder jährlich über glühende Kohlen. Das gehört für die dazu. Das ist für die wie Fußballspiel. Die brauchen noch nicht mal eine Vorbereitung. Ja, warum denn? Weil die, das haben die so gelernt. Ach, guck mal, die machen das auch. Dann laufe ich da jetzt auch rüber. So.
Du hast ja auch erzählt, und das ist wieder ganz spannend, da muss ich jetzt wieder daran denken, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieses, als Kind hatte ich das noch alles, und dann habe ich mir diese Bücher durchgelesen und habe wieder verstanden, mich an diese Kindheit zurückerinnert. Und beim Feuerlauf ist ja genau das Gleiche. Die Kinder sind ja noch in einer komplett anderen Anbindung. Und du hast ja damals auch deinen Sohn, ich weiß nicht, wie alt der war, der ist ja auch mit drüber gelaufen.
12.
12.
Erst ab 12 können die Kinder bei mir mitlaufen.
Ja. Mhm. Ja, es ist auch da wieder eigentlich logisch, ne? Wenn man sich einmal mit der Materie beschäftigt. Ich finde das ganz spannend. Ich erinnere mich auch noch an diesen Zustand. Das ist etwas sehr, ich kann es gar nicht so erhaben im Sinne von unverwundbar. Und aber so eine Ruhe dabei. Es ist gar nicht so eine Aufregung. Ich erinnere mich an eine sehr starke Ruhe. Weil du gehst ja auch langsam über die Kohlen. Also wer jetzt sich das so vorstellt, der denkt halt, der rennt da jetzt schnell rüber, so zack, 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 und es ist vorbei. Sondern es geht ja wirklich darum, jeden einzelnen Schritt bewusst zu tun, abzurollen, also richtig rein. Und dann dieses Gefühl von, mir kann nichts passieren, dieses Urvertrauen, was da so angezapft wird, ne? Das ist so das, an das, was ich mich noch erinnere, auch vom letzten Lauf.
Ja. Ja, und was ich immer sehr faszinierend finde, wenn die Leute kommen, und es kommen ja Menschen zusammen, die sich teilweise auch eben vorher noch nie gesehen haben, eine ganz fremde Gruppe, es kommen auch Menschen zu mir, die ich vorher noch nie gesehen habe, also jetzt habe ich das Konzept ja nochmal verändert, aber teilweise war das so, die kamen dann und ich hatte nur einen E-Mail-Kontakt gehabt, die Anmeldung, und mehr wusste ich nicht. Jetzt um Zeit zu sparen und um noch mehr Zeit zu haben, an dem Tag wirklich noch mehr heilerische Kraft walten zu lassen, sozusagen für jeden Einzelnen, mache ich die Gespräche vorher, damit jeder schon so eine Ahnung hat, wofür er losläuft. Und das kann sich trotzdem nochmal ändern. Aber was ich so faszinierend finde, und das hast du ja auch schon erlebt, wie man am Anfang, wie sie denn da sitzen, also meistens zumindest in der alten Location saßen wir da so im Kreis und so, ne, und dann sitzt man und alle sind noch so, naja, total auch logisch ein bisschen ängstlich und oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann guckt man so nach links und rechts, was sind denn das so für Leute und warum die wohl hier sind? Und dann am Ende, wenn dann alle, dann ist natürlich kurz vorher, ist die Aufregung nochmal, also das ist auch wirklich heilig. Ich sage da, wir gehen in Stille und so weiter. Und dann, ne, kriege ich jetzt noch Gänsehaut immer wieder. Ich finde auch immer wieder selber aufgeregt. Finde es immer wieder toll, weil ich laufe ja auch immer wieder für ein neues Thema. Und mein letztes hat sich auch erfüllt wieder. Ne? So schön. So, und dann, wenn alle da drüber sind und wir gehen wieder zurück und dann ist man da noch in dem Raum wieder beieinander und dann ist das wirklich, die Leute sind so froh, die liegen sich in den Armen, ne? und wir feiern uns gegenseitig und da ist auf einmal, das kennt ihr auch von euren Seminaren, ist auf einmal eine ganz andere Energie da und das liebe ich auch sehr, also so die Veränderung zu sehen. Wie sehen die Menschen vorher aus und was machen und hinterher? Was ist da passiert? Es ist ein komplett anderer Ausdruck, ne? Das sieht man auch an den Fotos. Wunderschön. Ja, auch die ganze Vorbereitungszeit. Also dieses Gefühl, das ist uns ja so viel, ist das verloren gegangen, weißt du? Gemeinschaftlich was zu tun, in einer Gemeinschaft zu sein. Wir sind in einer schnelllebigen, hetzigen Welt, wo die meisten von uns indoktriniert durch irgendwelche Schulsysteme dann irgendwie loslaufen, Hustle, 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 9-to-5, von morgens bis abends irgendwie völlig abgelenkt sind, da ihr Ding machen. Also viele auch das gar nicht so gerne machen. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die machen ihren Job gerne, kenne ich auch einige, aber ich kenne auch viele, die sagen so, ich hasse meinen Job, ne? So, und dann immer endlich Montag, Scheiß, Freitag kennen wir ja so. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und dieses Ablenkmanöver, was da eigentlich draußen stattfindet, ne, dann vom Fernseher Nachrichten, von denen wir auch nichts mehr glauben können. Also kannst du gleich ausmachen, die Kiste, ne? Dann Essen, Trinken, Pornos, es ist alles so, das ist so dieses, es ist so, und ich will da nichts gegen jemanden was sagen. Ich sag, das ist ein Thema von uns allen, je nachdem, ne? Wir lenken uns alle immer mal wieder ab mit irgendwelchen Sachen. Das ist so leicht, sich ablenken zu lassen. Und da wieder bei sich anzukommen und zu sagen, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Muss ich das im Außen alles haben? Durch irgendwelche Stofflichkeiten oder durch irgendetwas, was ich im Außen sehe, was ich bekomme, brauche ich immer irgendwie so einen Impuls von außen, damit in mir was passiert? Oder, und darum geht's doch, kann ich das aus mir selbst heraus kreieren? Und ich habe durch diese ganzen schamanischen Ausbildungen wirklich ein Glück, dass ich auch meine Krankheit habe in dieser Inkarnation. Sonst wäre ich diese Wege ja gar nicht gegangen. Ich kann bei mir ankommen. Und das möchte ich den Menschen wieder beibringen. Und wirklich so, ich nehme meine Trommel in die Hand, ich mache die Augen zu und ich bin 3, 4, 5 Schläge, ich bin sofort tief bei mir. In einem absoluten Frieden, in einer Ruhe. Und das ist einfach wunderschön zu wissen, ich brauche nicht irgendwelche äußeren Einflüsse, um in so einen Zustand zu kommen. Ich nutze sie auch gerne mal. Natürlich esse ich gerne. wir beide, wir trinken gerne mal ein Chisecco oder natürlich, es gibt viele Sachen, wo man einfach sagt so, man lenkt sich mal ab, ich gucke auch mal einen Film oder so, ne? Aber
warum ist das so? Warum lenken sich die Menschen ab? Warum essen Menschen Fastfood? Warum gucken Menschen Serien und sind da in anderen Welten unterwegs? Warum gucken Menschen Pornos? Warum ist das überhaupt so?
Also naja, ganz oft, also ist da einfach eine Industrie dahinter. Das gab's ja auch schon immer, ne? Und die Menschen werden einfach dadurch auch verändert. Das muss man einfach mal sagen. Also bleiben wir jetzt erstmal beim Essen. So, viele kennen das ja gar nicht mehr, dass sie vielleicht eine Mutter haben, die zu Hause ist, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass da eine Mutter ist, die noch frisches Essen kocht. Also die kennen das ja gar nicht mehr. Ich weiß noch, ich hatte so eine Getreidemühle und so einen Flocker an der Wand. Und als dann manchmal die Kinder bei uns kamen, die haben dann gesagt so, was ist das denn? Da habe ich gesagt, ja, guck mal, da kannst du Getreide reintun, zum Beispiel Hafer. Und dann, also die waren völlig irritiert, was ich da mache, ne? Dass man Hafer in so eine Mühle und dann kann man dran drehen und dann kommen da Flocken raus. Oder dass du aus Körnern Mehl mahlen kannst. Oder dass es Tee nicht nur im Beuteln gibt, sondern dass du auch Pfefferminze anpflanzen kannst und die Blätter einfach ins Wasser tun kannst. Das ist auch ein Tee. So ganz einfache Sachen. Und ja, woher sollen die Menschen das denn auch wissen? Also es wird denen ja gar nicht mehr beigebracht, was da jetzt alles hintersteckt. Das Fass wollen wir nicht öffnen. Du weißt das ja auch. Aber das ist natürlich...
Du kannst es gerne öffnen. Das ist kein Problem.
Ja, aber es geht ja um ganz viel Geld, um Money, Brot und Spiele. Ne? Also lenkt die Leute ab. Und dann, wenn sie nicht mehr denken, sind wir fleißige Arbeitsbienchen. Ne? Ich sehe das mittlerweile wirklich so. Also,
Wir hatten letztens, ich finde es so spannend, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch diese Sexualisierung von ganz vielen Dingen, das ist ja auch ein extrem verbreitetes Thema, was so für uns ja irgendwie gar nicht, es fällt uns teilweise ja gar nicht mehr auf, weil es halt einfach so ist. Aber auch so dieses Thema mit dieser Pornoindustrie, das ist ja auch immer ein sehr ungesundes Verhältnis zwischen Männern und Frauen, was da ja auch entsteht. Wieso ist das so? Also wieso glauben Männer, dass das gut ist oder dass es normal ist? Warum greifen die da immer hin? Also und wie kommt das überhaupt? Also war das immer schon so? Hat das was mit Mann und Frau zu tun? Oder wie siehst du das zum Beispiel?
Es ist ein großer Industriezweig. Also ich sag mal, Sexualität ist ein wichtiges Thema. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass Sexualität ein wichtiges Thema ist. Ich finde, Sexualität ist grundsätzlich auch wichtig. Die Frage ist nur, ob das, was man da sieht, und ich spreche ja mit Klienten und ich spreche auch mit jüngeren Leuten, die Frage ist, ob das, was man da sieht, der Realität entspricht. Und ich kann dazu nur sagen, nein. Weil es wird ein völlig falsches Bild vermittelt und ich finde auch, die werden so verroht, die auch die Jugend, ne? Weil das ist so, auch heutzutage, ich meine, du kannst ja irgendwie überall Sex kaufen, das ist ja gar kein Problem, man muss jetzt nicht mehr so wie früher irgendwo hingehen und Geld auf den Tisch legen oder so, da gibt's ja Apps und dann kannst du das buchen und dann treffen die sich und dann geht's rund, ne? Und da ist nichts mehr. Das hat nichts mehr mit einer liebevollen Verbindung zu tun. Und das mag ja jeder auch für sich anders sehen. Ich kann ja nur von mir sprechen. Für mich ist das etwas Besonderes. Und das möchte ich einfach, ich möchte das mit einem Menschen erleben, den ich gerne habe, dem ich auch vertrauen kann und wo ich mich ein Stück weit auch fallen lassen kann. Und das siehst du, glaube ich, nicht in einem Porno, oder? Ich sehe ja nur dann immer das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass die Männer oft gar nicht mehr mit ihren eigenen Frauen schlafen können, weil sie nur noch die Bilder von den Pornos im Kopf haben, dass vielleicht junge Menschen denken, da geht's, also, ich traue mich das gar nicht so zu sagen, aber da werden ja Sachen dargestellt, die sind ja nicht immer real, ja? So, und es stellen sich auch Menschen zur Verfügung, ob das jetzt immer freiwillig ist, sei auch mal dahingestellt. Und die jungen Leute, die das gucken, denken, so muss das jetzt laufen, Auch die Mädchen. Stell dir das mal vor. Ja. Die denken dann, es ist normal, wenn da 3, 4, 5 Männer und in allen Richtungen und so weiter. Ich bin nicht prüde, aber das ist so, wo ich sage, wenn die mit, ich könnte das ja jetzt schon, mit 12 kannst du dir ein Porno runterziehen auf deinem Handy, ne? So, und dann gucken die das und sind geschockt. Vielleicht am Anfang so, oh, aufregend und so. Und das macht ja auch was mit denen, ne? So. Und
aber was macht das mit denen? Aus therapeutischer Sicht, was macht das mit den Menschen? Das ist ja auch irgendwie ein Schock.
Also ich glaube schon, dass das ist ein Schock, das ist ein komplett falsches Bild. Und das macht, die gehen in den Vergleich, ne? So muss ich das jetzt auch machen. Was entsteht dadurch? Leistungsdruck. Ich muss das jetzt auch so machen. Übrigens auch bei älteren Männern ganz oft dann, die dann eigentlich tatsächlich noch durch die Pornos Potenzprobleme kriegen, weil sie denken, sie müssen genauso das machen wie der da in dem Film. So. Und wie gesagt, ich sehe ja dann immer eher das Ergebnis oder die Störung. Und das verunsichert die Menschen eher.
Also ich nehme das auch als Entfremdung von sich selber wahr, weil ich glaube, wenn du da so bestimmte Dinge so gezeigt bekommst, dass du damit nicht in Resonanz gehst, also aus guten Gründen ja auch, und dich dann wahrscheinlich auch noch fragst, und das ist ja etwas, die meisten sprechen ja nicht darüber, sondern du verarbeitest das mit dir selbst und sagst dann, okay, irgendwas stimmt in mir nicht. Wieso finde ich sowas nicht gut? Wieso will ich sowas nicht haben oder so? Und das ist halt natürlich ein schwieriges Thema. Also auch da wieder zu sagen, okay, was stimmt mit mir nicht? Oder auch generell Dinge wahrzunehmen, ob das jetzt das Thema Ernährung ist, ob das das Thema, aber all die Dinge, über die wir gesprochen haben. Es geht ja immer wieder darum, dass bestimmte Dinge uns vorgelebt werden. Extreme. Ja, extreme Ernährung, extremes Fernsehen. Also alles so industrialisiert im Überfluss. Ja, genauso wie das Thema Sex. Und um jedes Mal einen draufzusetzen, muss es dann halt hier nochmal krasser sein und da nochmal krasser sein. Also in allen Richtungen letztendlich. Und die ganze Zeit denken wir müssen hinterherkommen, wir müssen schneller sein, wir müssen, na, wie du schon sagst, Leistungsdruck, es muss irgendwie noch, also du kannst ja auch durch so ein Porno ins Burnout gehen, so ungefähr, übertragen gesehen. Ja, also was ich damit sagen will, ist halt einfach nur diese Entfremdung, die da stattfindet, und diese Abspaltung von uns selbst. Also wieder zu diesem, was nährt mich denn? Du hast es vorhin gesagt, Beziehung, genau. Echter Kontakt, echte Liebe, gesunde Ernährung, all diese Dinge.
Ne? Und es geht sicherlich auch darum, mit welcher Haltung du Dinge konsumierst. Ja, ob du nun bewusst auch mal einen Burger isst, das mache ich ja auch, oder mal eine Pizza, oder ob du auch bewusst ein Porno konsumierst. Ne? Also ich würde da überhaupt nichts gegen sagen, einem Partner sich was anzugucken, wenn beide das schön finden und wenn das für die stimulierend ist, ist ja alles wunderbar. Ich glaube, es geht um die Art und Weise, um die innere Haltung, wie konsumiere ich etwas und warum. Und dann darf man einfach, kann ja jeder nur sich selber hinterfragen, warum mache ich das und was macht das mit mir? Geht es mir hinterher besser? Ne? Gut. Wir sind jetzt ja auch sehr abgeschweift, ne? Das hat ja, man macht das ja mit einer Intention. Es kann ja auch sein, dass es einem dann kurzfristig danach besser geht, ne? So, aber was ist dann, ne? Im Endeffekt, also es gibt ja wirklich auch eine Pornosucht. Ich spreche jetzt nicht von Frauen oder Männern oder Paaren, die ab und zu sich mal was ansehen. Das meine ich nicht. Ich meine die täglich andauernd sich irgendwelche Filme reinziehen, auf dem Klo, in der Bahn. Das ist nicht mehr gesund, ne? Wie alles andere, was zu viel ist, nicht gesund ist. Also vielleicht geht es so ein bisschen um diese Balance. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung mit dem gesunden Maß. Und jeder darf das für sich entscheiden. Aber wenn es etwas mit einem macht, was mich von mir selber wegbringt jetzt, dieses Thema, was du sagtest mit der Entfremdung, oder wenn es etwas mit mir macht, wo ich auf einmal das Gefühl habe, ich bin unter Druck oder ich kann nur noch daran denken und ich muss das jetzt gleich wieder tun. Das ist wie mit Rauchen vielleicht oder Alkohol. Ich muss das jetzt wieder tun. Ich muss es. Ich kann das nicht stoppen.
Ja, Netflix, Essen, das sind ja Süchte letztendlich.
Das sind Süchte. Du kannst auch süchtig nach Shoppen sein. Also es gibt so viele Süchte. Und also ich kenne fast niemanden, der gar keine Sucht hat. Also irgendwas hat jeder, ne? Und da darf man einfach auch mal gucken. Und ich bin überhaupt nicht hier Fräulein Rottenmeier, die mit dem erhobenen Zeigefinger den Moralapostel spielt, weil ich habe definitiv keinen heiligen Stein auf dem Kopf. Alle, die mich kennen, die wissen das auch. Nur ich erinnere mich selber auch immer wieder an meine eigene Verantwortung. Und ich spüre dann rein, ist das jetzt gut, ist das nicht gut, was kann jetzt noch besser werden? Und bin immer wieder irgendwie auf dem Weg, das nochmal so ein bisschen gut alles so zu schleifen. Und mal klappt es richtig gut und dann wird es mal wieder ein bisschen schlechter. Und dann denke ich, oh, jetzt kannst du wieder mal gucken mit Ernährung, nochmal optimieren, nochmal mehr Bewegung, nochmal mehr in die frische Luft und nochmal mehr Wasser trinken und. Ne? Und abschließend ist es sicherlich als Überschrift ganz viel Follow the Money. Es geht immer um Geld. Es stehen immer irgendwelche Industrien dahinter. Ne? Ob das jetzt Fernsehen, Pop, hier Porno, Alkohol, Tabak, Lebensmittelindustrie, hier Pharmaindustrie, Waffenindustrie. Wovon reden wir? Also es geht immer ums Geld. Und wenn man da richtig hinguckt, dann kommt man immer wieder zu dem Punkt zurück. Wer profitiert denn am Ende am meisten? Der sich die Sachen reinhaut, profitiert davon nicht.
Wie lösen wir uns von solchen Süchten? Wenn jemand das erkennt und sagt, ich merke, da läuft gerade was nicht rund, wie löse ich mich davon?
Also, ich würde wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, definitiv. Und auch ich kenne das in meinem Umfeld, wo ich sage, möchtest du was verändern? Also das ist das Wichtigste, ist derjenige möchte was verändern. Und ich kenne einfach auch viele Menschen, die nichts verändern möchten, gerade. Und die sagen, nee, das ist okay, so wie es ist. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich entscheide mich, das weiterzumachen. Das ist die eine Sache. Die Freiheit, durfte ich auch lernen, die muss ich jedem lassen. Ich muss jedem erwachsenen Menschen die Freiheit lassen, für sich zu entscheiden. Ich kann, wenn er möchte, meine Meinung dazu äußern. Und dann muss derjenige aber trotzdem sagen, möchte ich was verändern oder nicht? Wenn ja, dann würde ich sagen, okay, wer kann dir dabei helfen? Da musst du nicht alleine durchgehen. Ich bin in meiner Familie nicht die Therapeutin. Kann ich nicht sein, möchte ich nicht sein. Da kann ich auch nur weiterleiten und sagen, guck mal, ich kenne da den und den, da und da kannst du hingehen, möchtest du das? So, und dann kann derjenige wieder eine Entscheidung treffen. Immer wieder hingucken, was ist da in mir, weil die Sucht ist ja nicht das Problem. Also da steckt ja was dahinter. Warum bin ich süchtig geworden? Weil da was anderes ist im Hintergrund, was ich dumpf machen möchte, womit ich nicht klarkomme. Das ist ja ein riesen Tabuthema, aber da ist ja eine Not ganz oft dahinter. Eine Not. Kannst auch sagen, ja, das hast du dir nur angewöhnt, kannst du dir wieder abgewöhnen. Aber ganz oft ist eine Not dahinter, wirklich. Und da wird einfach versucht, etwas abzudämpfen. Da komme ich nicht mit klar. Und dann diese Substanz erschafft mir dann in dem Moment Erleichterung. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Ich bin auch immer ganz offen, als mein Vater starb und ich mir dann irgendwie 3 Gläser Wein reingehauen habe, damit ich überhaupt noch schlafen konnte. So, weil ich war fertig. 2 Väter innerhalb von 6 Wochen, Schwiegervater und mein Vater. Na, das war schlimm. Und geraucht habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber ich habe dann Alkohol getrunken. Und als ich zum Arzt ging und meinte so, naja, ich glaube, das ist gerade echt ein bisschen viel. So, ich trinke jetzt schon jeden Tag Rotwein, damit ich überhaupt noch schlafen kann. Da höre ich dann so ganz lieb gemeint sicherlich, aber ach, naja, in anderen Ländern ist das völlig normal. Ne, machen Sie sich ja keine Gedanken, so achten Sie mal drauf, dass es nicht noch mehr wird. Und dann bin ich ein bisschen beruhigt wieder zurück. Und dann habe ich aber doch gedacht, na ja, aber nur weil das vielleicht jetzt gerade er auch macht oder alle machen oder so, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass das normal ist. Ne? Also da kann man sich ja nur selber hinterfragen. Ich für mich würde sagen, wir machen uns dumpf, wir lenken uns ab. Ich kenne das auch mit Essen noch. Immer noch, dass ich denke, ach, ich mache mir jetzt doch noch mal so einen Pfannkuchen und noch mal schön irgendwas Süßes hinterher, um mir einfach ein gutes Gefühl zu geben, weil ich gerade einen harten Tag hatte oder erschöpft bin oder weil ich es einfach gerne schmecke. So, das ist ja dieses sich Gutes tun. Ja. Da ist ja im Grunde genommen auch nichts gegen zu sagen. Also letztendlich kann ja nur jeder bei sich selber ganz selbstreflektiert gucken, was ist da noch in einem grünen Bereich und wo wird es vielleicht kritisch, oder?
Wenn du die Möglichkeit hast, das ist meine letzte Frage jetzt an dich, einen Zeitungsartikel zu schreiben und du wüsstest, jeder Mensch da draußen liest ihn und du wärst morgen gar nicht mehr da, also nach dir die Sintflut. Es hat keine Konsequenz für dich. Du kannst alles schreiben, was du willst oder alles sagen, was du willst, was du immer schon mal sagen wolltest. Und du weißt, jeder einzelne Mensch da draußen würde das lesen. Was würdest du der Menschheit sagen?
Also erstmal würde ich sagen, bitte hinterfrage alles, was du hörst. Sei kritisch. Nimm dein Leben selbst in die Hand, deine Gesundheit. Und dann hör auf, dich zu vergleichen mit anderen. Also sei statt Mitläufer einfach ein Freiheitskämpfer. Also ein großer Wert von mir ist einfach die Freiheit, so diese Selbstbestimmung, die Selbstermächtigung. Und ich würde mir wirklich viel mehr Liebe und Frieden noch wünschen und dass die Menschen ehrlich miteinander reden. Weil ganz oft werden Dinge nicht gesagt, weil wir so viel Kopfkino haben, was vielleicht der andere denken könnte, wenn wir das und das jetzt sagen und was die Leute über uns reden könnten, wenn wir das und das jetzt raushauen. Und ich habe mich in meinem Leben auch schon viel zurückgehalten. Und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich dafür schön was eingefangen auch schon. Und trotzdem, wenn ich morgen weg wäre, ich würde sagen, Leute, liebt euch, seid ehrlich, mach einfach dein Ding. Also geh raus mit dem, was dein Herzenswunsch auch ist. Das ist wichtig. Also darfst dich jeden Tag fragen, was und du darfst dich jeden Tag neu entscheiden. Das finde ich auch noch sehr wichtig. Wir dürfen jeden Tag eine neue Entscheidung treffen und auch nicht hadern mit uns. Das machen auch so viele, das kenne ich auch. Oh ja, das und das habe ich jetzt wieder nicht geschafft und das, sondern jeden Tag eine neue Entscheidung treffen und heute mache ich es besser und heute wird ein richtig schöner Tag. Und dann einfach offen sein, auch für die Menschen, die uns begegnen dürfen. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, wir treffen immer die Menschen auf unserem Weg, die zu uns gehören. Und mit denen wir lernen dürfen, auch, ja, waren jetzt keine paar Wörter, aber so.
Ein ganzer Artikel, ist doch super. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Tanja, für deine Zeit und für deine ganzen Inspirationen und Gedanken. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du jetzt hier in diesem Podcast warst. Und ich danke auch dir zu Hause, dass du die ganze Zeit mit dabei warst, dass du hier zugehört hast bis zum Schluss. Wir verlinken natürlich alle Links zu Tanja in unseren Shownotes, dass du sie da finden kannst. Und ich freue mich mega darüber, wenn du uns eine positive Bewertung oder eine Rückmeldung zukommen lässt. Das hilft uns immer natürlich total. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast nochmal für weitere Menschen hilfreich ist, dann teile diese Folge oder den Podcast unbedingt weiter mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und ich freue mich, wenn du durchstarten möchtest, kannst du das gerne jederzeit auch bei uns machen. Unsere nächste Klasse mit dem Löwinnenclub, wo wir für eine bessere Welt losmarschieren, startet wieder am 24.03. Genau, auch das packen wir in die Shownotes. Und ich freue mich, dass du mit am Start warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Was war das wieder bitte für ein großartiges Gespräch? Und wenn es jetzt bei dir so richtig kribbelt und du sagst, du hast total Bock durchzustarten oder du hast sogar schon ein eigenes Business und du willst es auf nächste Level bringen, dann ist unser Löwenclub Mentoring Programm wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Lebe deine Werte, verdiene, was du willst und verändere die Welt. Das ist das Motto des Löwenclubs. Das ist unser 8 Wochen Mentoring Programm mit Masterminds, Live Coaching, einer Löwenclub Academy und einer Community auf Augenhöhe. Menschen, die deine Sprache sprechen und die genauso ticken wie du. Und hier treffen charmante Business-Strategien, die wirklich mal zu dir passen und Spaß bringen, auf ein Business-Mindset der Extraklasse. Unkompliziert, easy und definitiv anders und genau deshalb so gut. Das kann ich dir versprechen. Lebe deine Berufung und ein freies, selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten. Ohne Kompromisse. Wenn du dabei sein möchtest und du hast noch Fragen, kannst du dich jetzt jederzeit bei uns für ein Erstgespräch anmelden. Den Link findest du bei uns in den Shownotes oder einfach auf beautifulcommitment.de und dann schaust du einfach mal direkt beim Vision Call rein. Da ist der Link für das Gespräch. Da kannst du dich direkt anmelden und wir klären alle deine Fragen gemeinsam in einem Gespräch. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.